Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat und immer häufiger in den Fokus und das Bewusstsein von Eltern und Fachpersonen gerät, aber auch sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich die restriktiven oralen Bänder bei Säuglingen. Der Begriff klingt jetzt erstmal etwas sperrig, daher wird häufig auch die Bezeichnung verkürztes Zungenband verwendet. Und alles, was man darüber wissen sollte, erzählt uns heute Eleonore Heinrich. Herzlich willkommen, Eleonore.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Danielle und liebe Katja. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin aber auch wirklich sehr aufgeregt, da das mein allererster Podcast ist. Und ja, dieses Thema mir wirklich sehr am Herzen liegt, darum bin ich wirklich mega nervös.
Sehr schön, brauchst du gar nicht, Eleonore. Wir sind ganz lieb und nett. Stell dich doch mal zum Anfang gerne mal ganz kurz unseren HörerInnen vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Eleonore. Ich komme aus dem schönen Vorarlberg in Österreich und lebe hier mit meiner Tochter, meinem Mann und unseren 4 Katzen. Ich bin Trageberaterin und Fachkraft für Beikost und eben auch Stillberaterin Eisel mit Schwerpunkt zum Thema orale Restriktionen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier über mein Herzensthema sprechen darf.
Genau, du sagst, das ist dein absolutes Herzensthema und wir wollen mit dir heute unter anderem darüber sprechen, ob denn eine Zungenbandtrennung hilfreich oder gar die Lösung aller Probleme oder aber vielleicht auch totaler Quatsch ist. Und zuerst wollen wir natürlich wissen, was ein zu kurzes Zungenband überhaupt ist, welche Symptome damit verbunden sein können. Und du erzählst uns außerdem noch, wie eine mögliche Diagnostik oder Behandlung aussehen sollte und was es sonst noch für orale Bänder gibt, denen man zusätzlich Beachtung schenken sollte. Ich möchte jetzt vorab noch ganz kurz erwähnen, dass wir heute über ganz viele verschiedene Symptome sprechen werden, die mit einem verkürzten Zungenband in Verbindung stehen können. Das heißt natürlich nicht, dass sie ein eindeutiger Beleg dafür sind. Es können natürlich auch ganz andere Ursachen hinter der Problematik stecken. Also wir können gar nicht pauschal sagen, ob die Dinge, die dich und dein Kind eventuell gerade beschäftigen, also wie beispielsweise Stillprobleme, Schlafprobleme oder eine Gewichtsproblematik, tatsächlich an einem zu kurzen Zungenband bzw. an der eingeschränkten Zungenfunktion liegen können. Aber wir möchten gerne den Blick dafür schärfen, dass diese zumindest ursächlich dafür sein könnten. Eleonore, du sagst, ein zu kurzes Zungenband kann ganz verschiedene Probleme verursachen, aber du warnst auch davor, dass eine schnelle Diagnose, nach der womöglich dann eine schnelle Durchtrennung des Zungenbandes, man nennt das Quickfix, erfolgt, ohne vorherige Vorbereitung und anschließender Nachsorge keine gute Pauschallösung ist. Warum ist denn eine umfangreiche Abklärung und eine entsprechende Aufklärung vor einer möglichen Durchtrennung so wichtig?
Ja, danke für diese sehr wichtige Frage. Und zwar hast du es ja zum Eingang schon erwähnt, dass es dieses Thema ja immer mehr ins Bewusstsein nicht nur von Fachkräften, sondern auch von den Eltern rückt. Und ganz oft ist es leider so, dass bereits in den Krankenhäusern entweder die Eltern oder auch die Ärzte mittlerweile da schon darauf aufmerksam geworden sind, und das ist ja zum einen eigentlich nichts Schlechtes. Zum anderen ist es aber leider oft so, dass eben nur ein kurzer Blick unter die Zunge geworfen wird und wenn denn da mal was Auffälliges sein sollte, das meistens eben nicht vollständig getrennt wird und eben auch keine Vorbereitung auf eine solche Trennung erfolgt. Und das ist aber eigentlich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich hier nur einen schnellen Schnitt setze, dann ist es zum einen meistens nicht vollständig. Und nur weil ich diesen schnellen Schnitt setze und die Zunge damit vielleicht ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bekommt, heißt es aber noch lange nicht, dass die Funktion dann da ist. Ja, weil die Kinder leben ja längere Zeit schon mit dieser Einschränkung, nämlich bereits schon, also seit dem Mutterleib eigentlich, beginnen sie schon mit Saugen und Schlucken. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Eltern gut darüber aufklären, dass eben ein schneller Schnitt nicht unbedingt gleich die beste Lösung ist und auch nicht gleich vielleicht den gewünschten Erfolg bringt. Und darum würde ich mir wünschen, dass hier sowohl bei den Eltern als aber eben besonders bei den Fachpersonen hier noch mehr Wissen vorhanden wäre, dass sie einerseits eben die Eltern darauf vorbereiten, was denn davor, vor einer möglichen Trennung zu tun wäre, aber eben auch danach, wenn eben diese Trennung dann auch vollständig erfolgen würde.
Okay, dann lass uns doch mal jetzt zum Anfang erstmal kurz definieren, was ist denn ein zu kurzes Zungenband überhaupt? Und was gibt es sonst noch für Bänder, die man vielleicht zusätzlich zum Zungenband beachten sollte?
Genau, also neben den zu kurzen Zungenbändern gibt es zum Beispiel auch noch Lippenbänder und Wangenbänder. Mhm. Und mir ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass ich hier doch kurz erwähne, wenn wir jetzt hier heute über Zungenbänder sprechen, dass wir eigentlich von einer sublingualen Faszie sprechen. Also das ist eigentlich gar kein Band, sondern eigentlich eine Faszie. Aber der Einfachheit halber und fürs bessere Verständnis werde ich trotzdem Zungenband sagen. Ja. Mhm. Und auch wenn ich über die Behandlung von diesem Zungenband spreche und damit das Wort Phrenotomie dafür gebrauche, meine ich eigentlich die sublinguale Faszienplastik, vor allem dann, wenn es eben die vollständige Trennung betrifft. Das nur noch als kleiner Hinweis. Mhm. Und eben zusätzlich zu diesen Lippenbändern gibt es eben auch noch die Wangenbänder. Und alle diese Bänder können eine Funktionseinschränkung verursachen, müssen sie aber nicht. Denn im Grunde hat jeder ein Zungenband. Ja? Das Zungenband entsteht dann, wenn eigentlich schon im embryonalen Zustand die Zunge sich vom Mundboden löst und wünschenswerterweise sollte sich diese Zunge vollständig vom Mundboden abheben. Mhm. Und manchmal passiert aber irgendwas in der Zellteilung, dass das nicht ganz vollständig passiert. Ja, eigentlich sollte hier ein sogenannter gesteuerter Zelltod stattfinden. Und ja, bei manchen Kindern bleibt hier einfach eben ein Rest stehen und daraus entwickelt sich dann eben dieses symptomatische zu kurze Zungenband, das an ganz unterschiedlichen Orten ansetzen kann. Und das ist halt dann eben einfach ein embryonaler Gewebeüberrest. Aber wie gesagt, im Prinzip hat jeder ein Zungenband. Ja, wichtig ist eben nur, dass das nicht funktionseinschränkend ist.
Okay, gibt es denn unterschiedliche Zungenbänder?
Ja, genau. Es gibt auch unterschiedliche Zungenbänder. Zumindest werden sie unterschiedlich eingeteilt, je nachdem, wo dieses Zungenband ansetzt. Ja, also wenn das ganz weit vorne an der Zungenspitze ansetzt, dann sprechen wir von einem vorderen, anterioren Zungenband. Mhm. Und die werden auch am häufigsten erkannt, weil das ganz oft dann auch quasi so eine Herzchenzunge gibt, dass die Zunge vorne so eine Einkerbung hat und wie eine Herzform hat. Es gibt aber eben auch Bänder, die weiter hinten ansetzen und die nennen wir dann die posterioren hinteren Zungenbänder. Und manchmal wird aber auch noch in mediale Zungenbänder unterteilt. Das wären dann die Zungenbänder, die eben eher an der Unterseite mittig ansetzen, also Unterseite von der Zunge eben eher mittig ansetzen.
Okay, und wie häufig kommt so ein zu kurzes Zungenband vor? Und keine Ahnung, gibt es auch Hinweise darauf, dass zum Beispiel ein Geschlecht häufiger betroffen ist als das andere?
Ja, was die Häufigkeit betrifft, da ist das ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man in der Literatur nachliest, findet man da ganz unterschiedliche Zahlen, nämlich ungefähr Spannbreiten von 2-25%. Und mitunter sogar noch mehr, je nachdem, wo man liest. Ja. Und diese relativ große Bandbreite lässt sich eben dadurch erklären, dass es da ganz unterschiedliche Diagnostiken dafür gibt, aber eben leider keine einheitliche. Mhm. Und leider wird eben oft nur ein ganz kurzer Blick unter die Zunge geworfen, ohne die Zunge überhaupt erstmal weiter anzuheben. Ja, und darum fallen oftmals nur diese vorderen anterioren Bänder auf, die dann eben diese typische Herzzunge verursachen, die eigentlich einem sofort auch ins Auge springen Und die, die weiter hinten ansetzen, die fallen dann oftmals gar nicht auf. Und darum ergibt sich diese wirklich relativ große Bandbreite, dass in manchen Literatur eben von 2% die Rede ist, aber bei manchen eben vielleicht 25%. Und eine recht neue, aktuelle Studie hat jetzt ergeben, dass circa ein Drittel aller Säuglinge ein symptomatisches zu kurzes Zungenband hat. Und soweit ich weiß, sind hier aber sowohl die vorderen anterioren als wie auch die hinteren posterioren Bänder berücksichtigt worden. Und dass es diesen hinteren posterioren Teil überhaupt gibt, da gab es eine Studie erstmalig dazu 2004. Und darum, das ist halt einfach noch nicht wirklich lang. Ja? Mhm. Und darum werden halt leider genau diese hinteren posterioren Bänder häufig immer noch übersehen. Mhm. Und die Kinder fallen dann halt einfach durchs Raster.
Und gibt es jetzt mehr Jungen als Mädchen oder ist das egal?
Ja, genau. Also auch hier ist es so, dass das nicht ganz eindeutig ist, finde ich. In der Literatur wird häufig beschrieben, dass Jungen mehrfach betroffen sind als wie Mädchen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mir fällt das nicht auf. Und auch wenn ich mich mit Kolleginnen unterhalte, haben die jetzt auch keine Tendenz, dass da jetzt häufiger Jungs wie Mädchen betroffen sind. Mhm. Aber eben, wenn man in der Literatur nachliest, dann sollte es zumindest so sein oder wird es zumindest so beschrieben, dass Jungs sogar scheinbar doppelt so häufig betroffen sind wie Mädchen. Aber warum das so ist, das weiß man nicht genau. Und man weiß eben auch nicht ganz genau, warum dieses Band überhaupt stehen bleibt. Ja, es gibt da mehrere Vermutungen, warum das so sein könnte, dass sich eben dieses Zungenband nicht vollständig zurückbildet, wenn sich eben die Zunge vom Mundboden abhebt. Es gibt Hinweise darauf, dass eventuell eine genetische Komponente dafür verantwortlich sein könnte, aber hundertprozentig bestätigt ist es noch nicht. Und es gibt auch noch weitere Theorien, aber ja, hier braucht es einfach noch viel mehr Forschung, dass wir hier einfach eine konkrete Aussage treffen können, warum denn eben diese Bänder überhaupt entstehen, warum es zu einem verkürzten Zungenband oder auch zu einem einschränkenden Lippenband kommt. Und warum eben vielleicht auch wirklich die Jungs häufiger betroffen sind als wie die Mädchen. Das ist einfach noch nicht eindeutig belegt.
Okay, aber bis zu einem Drittel, das fand ich ja doch relativ häufig, ne? Verursachen denn diese zu kurzen Bänder immer Probleme?
Nein, eben immer verursachen die keine Probleme. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, hat ja eigentlich im Grunde jeder ein Zungenband. Mhm. Entscheidend ist aber eben, ob das die Funktion der Zunge einschränkt, ja, und ob das Probleme verursacht oder eben nicht. Also immer macht es keine Probleme, Gott sei Dank. Mhm.
Okay, wenn jetzt, also wir haben ja ganz viele Eltern als HörerInnen. Was ist denn für Eltern wichtig im Hinblick auf eine orale Restriktion beziehungsweise eben so ein zu kurzes Zungenband? Gibt es da irgendwas, was die Eltern beachten sollten?
Ja, also die Eltern können in allererster Linie beachten, dass sie sich, sollten sie den Verdacht haben, dass eventuell eine orale Restriktion bestehen könnten, sie sich eine Fachperson suchen, die sich wirklich mit diesem Thema auskennt. Und das ist gar nicht so einfach, ja, weil es da gar nicht so viele Fachpersonen gibt, die sich wirklich mit diesem Thema richtig und ernsthaft auseinandergesetzt haben. Und ja, darum in erster Linie einfach mal schauen, finde ich jemanden in meiner Nähe, der sich da wirklich damit auskennt. Ich kann da mal meine Hebamme ansprechen, ich kann mich aber auch auf die Suche nach einer Stillberaterin machen und ich kann natürlich auch schauen, was beschäftigt uns denn? Was haben wir denn für Symptome, die da eventuell darauf hindeuten könnten, dass hier vielleicht wirklich eine orale Restriktion bestehen könnte. Und ich glaube, da kommen wir dann sowieso noch dazu, was es da für unterschiedliche Symptome gibt.
Genau, Eleonore, zu den Symptomen kommen wir gleich nochmal. Was mich aber zunächst interessieren würde, ist, ob es immer Handlungsbedarf gibt. Also muss ich ein Zungenband, das symptomatisch oder auffällig zu kurz ist, immer behandeln? Und was gibt es für uns Eltern vor einer möglichen Trennung zu beachten?
Ja, also ein zu kurzes Zungenband beziehungsweise generell ein Zungenband muss natürlich nicht immer behandelt werden. Ja. Es gibt immer wieder Grenzfälle, wo nicht ganz eindeutig ist hier wirklich das Zungenband der Verursacher der Symptome oder spielen da vielleicht noch andere Sachen mit rein? Ja, und ganz oft ist es so, auch wenn ein verkürztes Zungenband vorhanden ist, dass nicht nur dieses verkürzte Zungenband alleine für die Problematiken ursächlich ist. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier ganzheitlich hinschauen. Und darum, gerade wenn es um Grenzfälle geht, ja, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mal schauen, optimieren wir als allererstes mal die Still- oder Füttersituation. Ja, schauen wir, gibt es Optimierungsbedarf oder Optimierungsmöglichkeiten beim Anlegen? Wie schaut es mit dem Stillmanagement aus? Ja, wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Ja, hat es hier vielleicht irgendwie Interventionen gegeben, wie eine Saugglockengeburt oder Ähnliches, ja, ein Kaiserschnitt zum Beispiel, und können vielleicht Symptome auch damit zusammenhängen, dass bei den Kindern irgendwie Verspannungen oder Blockaden entstanden sind. Und darum ist es einfach wichtig, dass wir, bevor wir eine Trennung empfehlen oder generell die Eltern zu Ärzten weiterverweisen, dass, also ich schicke die Eltern immer als allererstes gerne zu einem Körpertherapeuten. Mhm. Ja. Und dass man einfach mal drauf schaut, gibt es da vielleicht was, wo man schon vorab verbessern kann, eben osteopathisch mal drauf schaut oder physiotherapeutisch mal drauf schaut. Und ganz oft verbessert sich da schon wirklich viel, ja, gerade wenn es so Grenzfälle einfach sind. Ja. Und auch wenn es keine Grenzfälle sein sollten und wenn vielleicht hier wirklich schon im ersten Hinblick relativ deutlich ist, dass die Zunge wirklich eine Funktionseinschränkung hat, ist es aber trotzdem sinnvoll, hier körpertherapeutisch als allererstes mal noch drauf zu schauen, wenn das denn die Zeit hergibt. Ja. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo es vielleicht sehr akut ist auch, ja, aber nicht immer. Und darum empfehle ich wirklich nach Möglichkeit immer als allererstes mal körpertherapeutisch draufschauen zu lassen, dann mal zu sehen, wie ist es danach, eben auch dann schon den Eltern Übungen mit an die Hand zu geben zur Verbesserung für die Zungenbeweglichkeit, zur Stärkung von der Zungenmuskulatur und dann in weiterer Folge, eben auch wenn das Stillmanagement natürlich, die Anlegetechnik und alles verbessert wurde, dann noch mal drauf zu schauen und mit den Eltern im engen Kontakt zu bleiben und zu sehen, macht es Sinn, hier noch weiterzugehen, auch wirklich mal dann einen Arzt draufschauen zu lassen oder haben sich die Symptome vielleicht schon verbessert und man kann das trotzdem mal noch im Hinterkopf behalten, je nachdem, was da eben auffällig war und dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt doch mal drauf zurückkommen. Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr individuell und man kann hier nicht pauschal sagen, jedes auffällige Zungenband muss immer behandelt werden.
Ah, okay. Wie erkennt man denn ein zu kurzes Zungenband überhaupt? Also du hattest vorhin was von der Herzchenform der Zunge gesprochen.
Also neben der genauen Untersuchung von der Zungenfunktion und Überprüfung vom Stillmanagement ist es mir hier ganz, ganz wichtig, dass wir das ganz vorsichtig betrachten, weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, dass da noch ganz, ganz viele andere Sachen mit reinspielen können. Ja, mhm. Eben wie die Geburt und die Schwangerschaft selbst, wie die Lage im Mutterleib vom Kind vielleicht schon war. Und denn wenn ich zu den Familien nach Hause komme, ich mache meistens Hausbesuche, ja, dann versuche ich natürlich in allererster Linie eine orale Restriktion möglichst auszuschließen. Also mein Fokus liegt nicht darauf, hier irgendwas in die Richtung zu finden, ja, weil ich finde es oft ganz, ganz schwierig, wenn man mal so von diesem Thema Wind bekommen hat und da vielleicht doch etwas Feuer gefangen hat, dass man plötzlich überall nur noch Zungenbänder sieht. Und das sollte keinesfalls, das Ziel der Sache sein, sondern ich möchte wirklich eine orale Restriktion möglichst ausschließen. Ja? Also ich bin nicht glücklich, wenn ich was finde bei den Eltern zu Hause oder eben halt bei den Kindern dann in dem Fall. Und in erster Linie schaue ich natürlich darauf, was sehe ich, wenn die Kinder gestillt werden. Ja? Also ich schaue mir immer eine Stillmahlzeit als allererstes mal an und was gibt es da vielleicht schon für Hinweise und Auffälligkeiten. Aber als allererstes eben mal die Mutter vielleicht zu unterstützen in der Anlegetechnik und in der Anlegeposition, dass sie selber auch eine bequeme Position einnimmt, nicht verkrampft da sitzt, ja, weil auch da kann natürlich schon passieren, dass die Kinder nicht optimal angelegt sind und dadurch den Saugschluss nicht gut halten können und es da vielleicht dazu kommt, dass die Kinder immer wieder abrutschen oder an- und abdocken. Ja? Und ganz oft ist es eben so, dass viele Fachpersonen darauf schauen, wenn sie hören, dass die Kinder Schnalz- oder Klickgeräusche machen, ach, das könnte ja am Zungenband liegen, aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Ja? Also auch diese Schnalz- und Klickgeräusche können ganz unterschiedliche Ursachen haben, wie eben wenn die Kinder nicht optimal angelegt sind, nicht gut und stabil und sicher gehalten werden, aber zum Beispiel auch, wenn die Mama sehr viel Milch hat oder einen sehr starken Milchspendereflex hat, kann das natürlich sein, dass die Kinder da ein bisschen überfordert sind und ja, eben dann das Vakuum nicht so gut halten können oder sich eben auch verschlucken. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier ganz genau hinschauen, was sehen wir, ja, und dass wir aber nicht unbedingt ein zu kurzes Zungenband suchen wollen. Ein zu kurzes Zungenband erkennt man nämlich nicht nur unbedingt am Erscheinungsbild, sondern es gilt hier einfach eben, wie ich es jetzt erwähnt habe, gesamtheitlich hinzuschauen. Und gerade was diese hinteren posterioren Bänder angeht, da braucht es auch manchmal dann einfach einen speziellen Griff, ja, um hier einfach die Zunge anzuheben, vielleicht auch die Schleimhaut ein bisschen weiter nach hinten zu drücken, weil es eben auch hintere posteriore Zungenbänder gibt, die aber unter der Schleimhaut liegen. Das sind sogenannte submuköse Zungenbänder. Und wenn ich da nicht genau weiß, wie ich hinschauen muss, dann fallen natürlich genau solche Kinder, die vielleicht ein solches submuköses, zu kurzes Zungenband haben, durchs Raster. Und darum eben in allererster Linie schaue ich mir an, wie läuft es mit dem Stillen oder mit dem Füttern. Ja? Und ich höre aber auch hin, was erzählen mir die Eltern? Wie geht's denen? Ja? Also was berichten sie mir von ihrem Alltag mit dem Kind? Das ist ganz, ganz wichtig im Hinblick darauf, dass ich mir einfach mal so ein paar Häkchen im Kopf setze und dann aber eben auch mir im Anschluss dann die Kinder natürlich auch noch genau anschaue und gegebenenfalls auch mit den Eltern einen sogenannten Screening-Bogen ausfüllen. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Diagnostik-Tools, die wir zusätzlich noch zur Hand nehmen können und eben hier den Eltern gewisse Fragen stellen können und anhand von diesen Diagnostik-Tools dann auch noch einmal ein bisschen besser einschätzen können, könnte hier wirklich eine orale Restriktion da sein oder vorherrschen oder eben nicht. Ja, also unabhängig davon vom Erscheinungsbild vom Band selber oder was mir jetzt vielleicht beim Stillen auffällt, ja, da wende ich gern auch noch diese Diagnostikbögen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ah, okay. Das klingt ganz spannend, aber auch danach, dass Eltern das jetzt nicht unbedingt selbst erstmal sehen können. Das heißt, ihr habt in den Fragebögen dann wahrscheinlich Fragen, was gibt es denn so für Hinweise und Symptome, die dann für ein verkürztes Zungenband sprechen? Und welche Probleme bringt das so mit sich? Und gibt es da auch Spätfolgen irgendwie?
Ja, also den Eltern muss das nicht zwangsläufig auffallen und leider eben auch nicht den Fachpersonen, eben weil natürlich auch die Fachpersonen in ihrer Grundausbildung dazu eigentlich nichts lernen. Ja. Also auch ich habe in der Grundausbildung nichts dazu gelernt. Ja. Und wenn ich mich mit den Ärzten zum Beispiel auch unterhalte, die berichten mir auch, dass sie in der Grundausbildung nichts darüber lernen. Egal, ob das jetzt Kinderärzte sind oder eben auch Zahnärzte, ja, die ja häufig darauf spezialisiert sind. Meist sind es die Zahnärzte. Die berichten mir alle, dass sie eigentlich in der Grundausbildung nicht wirklich viel darüber lernen. Und vielleicht mal das kurz so anschneidet, ja, das gibt's und eben gerade dieses vordere, anteriore Band, aber was dann eben da alles noch dazugehört, dazu lernen wir nichts. Okay. Ja. Und was die Symptome angeht, so ist es meistens der Fall, dass die Kinder eine eher geringe Gewichtszunahme haben. Ja. Das ist so das häufigste, was das Symptom bei den Kindern. Und bei den Müttern ist es meistens, dass sie Schmerzen beim Stillen haben, bis hin zu wunden Brustwarzen. Und wir wissen, dass neben der Sorge, zu wenig Milch zu haben, also gerade wenn die Kinder eben zu wenig zunehmen, aber eben auch die Schmerzen bei der Mutter die häufigsten Gründe dafür sind, dass frühzeitig abgestillt wird. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass aber auch Kinder, die mit der Flasche ernährt werden, genauso Probleme haben können an der Flasche wie ein Kind, das gestillt wird. Ja, das fällt vielleicht weniger häufig auf bei den Flaschenkindern, aber dennoch gibt es immer wieder Kinder, die auch an der Flasche Probleme haben, die auch dort nicht gut saugen können, die da immer wieder Milch aus dem Mund verlieren, sich ständig verschlucken. Ja, also auch die Flaschenkinder dürfen wir hier bitte keinesfalls vergessen. Und was auch sein kann, ist, das kommt zwar eher relativ selten vor, aber das ist etwas, das wirklich häufig übersehen wird, ist, dass Kinder mit einer oralen Restriktion, besonders eben jetzt auch die Stillkinder, überdurchschnittlich viel zunehmen können. Also, dass die Perzentilenkurve quasi nach oben hin wirklich sprengen. Ja? Und da wird dann oft gesagt, ach nee, Stillkinder können ja nicht so dick werden und das ist alles in Ordnung und alles gar kein Problem. Ja? Das kann aber wirklich mit einer oralen Restriktion zusammenhängen. Das muss es natürlich nicht, ja? Weil eben die ganzen Symptome, die auch mit einem zu kurzen Zungenband zusammenhängen können, natürlich ganz, ganz viele andere Ursachen haben können. Ja, und darum ist es so wichtig, hier wirklich diesen großen, ganzen Rundumblick zu haben und dieses Wissen zu haben, was da alles sonst noch mit reinspielen kann. Ja. Und das eben nicht nur immer an einem zu kurzen Zungenband liegen muss, aber eben auch schon kann. Ja. Und betroffene Kinder, die haben häufig auch eine offene Mundhaltung im Schlaf zum Beispiel. Und dass die Zunge dann eben nicht in der physiologischen Ruhelage flächig am Gaumen liegt. Ja. Und da ist es ganz egal, ob wir von Stillkindern reden oder eben von Kindern, die mit der Flasche ernährt werden. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die Zunge in Ruhe flächig am Gaumen anliegt. Ja. Also mindestens 2/3 der Zunge sollten flächig am Gaumen anliegen, weil, ich sage immer so, die Zunge ist der Chefarchitekt vom Mund. Ja, die Zunge formt den Gaumen. Es ist wichtig, dass wir keinen hohen und schmalen Gaumen entwickeln, sondern einen, der schön weit runterkommt, der breit wird, damit irgendwann mal genug Platz für die bleibenden Zähne da sein wird. Aber eben auch, dass wir ein korrektes Schluckmuster haben. Ja, und auch die Nerven, die am Gaumen oben sind, die dafür verantwortlich sind, wie eben zum Beispiel der Vagusnerv, ja, dass der stimuliert wird, damit wir uns entspannen können, damit wir zur Ruhe kommen können, ja, damit wir nicht ständig in unserem Sympathikus, in dem Bereich von unserem vegetativen Nervensystem befinden, dass wir ständig unter Anspannung stehen. Ja. Und dafür ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Zunge flächig am Gaumen liegt. Und wie gesagt, eben aber auch dafür, damit sich das ganze Mittelgesicht und der Gaumen gut ausformen kann, weil der Gaumen ist der Dach des Mundes. Mhm. Ja, aber gleichzeitig ist auch der Gaumen der Boden der Nase. Und wenn da alles zu hoch und zu schmal bleibt, dann können sich auch die Atemwege nicht gut ausbilden. Ja, und demzufolge haben wir dann auch zu enge Nebenhöhlen, ja, zu kleine Nebenhöhlen, Nasennebenhöhlen. Und da kann es dann auch zu Problemen bei der Atmung zum Beispiel kommen. Aber auch in der Sprachentwicklung kann es Probleme geben, wenn hier eine orale Restriktion besteht oder eben auch später dann zum Beispiel in der Beikost. Ja? Also viele Kinder, die vielleicht mehr beim Stillen oder beim Füttern mit der Flasche noch gar nicht auffallen, fallen es uns im Zuge mit der Beikost erst so richtig auf. Ja? Mhm. Wenn die Probleme haben mit der festen Nahrung im Mund, wenn die mit der Zunge die Speise nicht gut hin und her bewegen können, ja, wenn sie den Speisebolus nicht gut abschlucken können, weil hier eben ein falsches oder kompensiertes Schluckmuster vorherrscht. Die würgen dann ganz häufig, die verschlucken sich ständig. Ja. Also da kann es wirklich zu ganz, ganz vielen Folgeerscheinungen kommen, eben auch bis ins Erwachsenenalter hinein. Ich würde auch noch gern auf weitere Symptome zum Sprechen kommen, die auf ein zu kurzes Zungenbändchen hinweisen könnten. Und zwar sind es zum Beispiel Saugbläschen, ja, auf den Lippen. Da wird dann oft mal gesagt, ach nee, das ist ganz normal oder schau mal, wie niedlich das aussieht. Aber das ist keineswegs normal, wenn die Kinder Saugbläschen haben, ja, oder eben auch nach dem Füttern zweifarbige Lippen haben oder einen ständigen Vakuumverlust. Das heißt, sie stocken ständig an und wieder ab. Ja, und verlieren Milch aus dem Mundwinkel. Dann kommt es eben auch zu den schon erwähnten Schnalz- oder Klickgeräuschen. Ja? Also wenn die Zunge einfach die Mamille nicht gut halten kann aufgrund der Verkürzung von diesem Zungenbahn, dann schnalzen und klicken die Kinder gerne mal beim Trinken und schlucken dann wiederum aber auch vermehrt Luft. Und das kann dann natürlich wieder zu vermehrten Blähungen, Bauchschmerzen kommen, aber auch zu luftbedingtem Reflux. Also dass die Kinder sehr oft sehr stark spucken. Ja. Mhm. Häufig läuft während dem Stillen auch Milch aus dem Mundwinkel. Und was eben auch sein kann, ist, dass sich ein Milchbelag auf der Zunge bildet und der ist meistens besonders ausgeprägt im mittleren und hinteren Teil von der Zunge. Und leider wird das oft mit einer Pilzinfektion verwechselt, mit einem sogenannten Sor. Ja, mhm. Was dann häufig gar keine Pilzinfektion ist, sondern eben ein Milchbelag, weil die Zunge eben nicht am Gaumen oben sich abreinigen kann. Also eigentlich sollte bei jedem Schluckvorgang die Zunge sich am Gaumen abreinigen. Und wir schlucken so circa 2000 Mal am Tag. Ja, das ist schon ganz schön häufig. Ja. Mhm. Und bei jedem Mal, wenn wir schlucken, sollte sich die Zunge am Gaumen abreinigen. Und wenn das nicht passieren kann, als passiert, weil die Zunge eben am Mundboden gefangen ist, dann kann es hier eben zu diesen Milchbelägen kommen, die dann eben häufig mit einem sogenannten Sor verwechselt werden. Und wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, dass wir, wie gesagt, ungefähr 2000 Mal am Tag schlucken, ja, dann kriegt auch beim Schlucken jedes Mal der Gaumen einen Wachstumsimpuls, ja, oder sollte er zumindest kriegen. Also wir haben eigentlich unser bestes kieferorthopädisches Gerät bereits immer dabei und immer im Mund, ja, aber wenn das eben in der Funktion eingeschränkt ist, dann kann das eben die Funktion, für die es eigentlich ausgelegt wäre, nicht ausführen. Und eben da wird die Zunge dann nicht nur nicht gereinigt, sondern eben der Gaumen kann dann mitunter auch hoch und schmal bleiben. Und das sind so die häufigsten Symptome beim Kind. Ja. Und bei der Mutter ist es aber so, dass neben den Schmerzen es auch zu häufigen Milchstaus führen kann, bis hin zu Brustentzündungen oder aber eben auch verstopften Milchgängen, ja, zu Vasospasmen, weil es den sogenannten Vasospasmus, das ist ein Gefäßkrampf, ja, der kommt häufig vor, wenn die Frauen lange Zeit bereits in der Schwangerschaft zum Beispiel Magnesium eingenommen haben und das wird dann prompt abgesetzt, ja, kurz vor der Geburt oder nach der Geburt. Geburt. Und dann kommt es zu diesen Vaso-Spasmen aufgrund von diesem Magnesiummangel. Es kann aber eben auch sein, wenn die Kinder aus welchem Grund auch immer mit der Kauleiste oder mit der Lippe, die man die Brustwarze abklemmen, ja, dass es dann zu einem mechanischen Vaso-Spasmus kommt. Und da kann eben auch ein verkürztes Zungenband mit reinspielen. Ja. Und oft kommt es dann neben den rissigen und wunden Brustwarzen auch zu einer geringen Milchbildung, weil eben die Kinder die Brust nicht ausreichend stimulieren können, aber eben auch nicht ausreichend entleeren können. Ja. Und diese Symptome, wie gesagt, die müssen nicht zwingend alle auf eine orale Restriktion hindeuten. Und was mir hier auch noch wichtig ist zu sagen, ist, es müssen auch nicht alle Symptome zutreffen. Ja, sondern das kann einfach, ja, bei manchen sind es mehrere Symptome, die vielleicht vorhanden sind, bei anderen sind es weniger Symptome. Und es müssen auch nicht zwangsläufig Symptome immer beim Kind und bei der Mutter vorhanden sein, sondern es gibt immer wieder Fälle, wo zum Beispiel nur das Kind Symptome aufweist oder nur die Mama Symptome aufweist. Und manchmal kommen halt eben auch Symptome bei beiden vor. Ja? Und manchmal ist es auch so, dass es scheint, dass die Kinder überhaupt nicht satt werden. Die wollen dauerstillen, ja. Und das ist bitte nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Clusterfeeding. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir hier genau hinschauen. Ja? Weil gerade das Clusterfeeding was ganz, ganz Natürliches, was ganz, ganz Normales ist. Ja? Und wer vielleicht zum Thema Clusterfeeding noch ein bisschen mehr sich informieren möchte, der findet dazu natürlich ganz viele tolle Informationen im Netz, aber auch in eurem tollen Buch, wenn ich sich selber mir per Hörbuch angehört habe. Und das ist das Buch Babys verstehen und gelassen begleiten. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das hier erwähne.
Ja, das jüngste Wunschkind, na klar.
Genau, ja. Aber eben auch Schlafprobleme, ja, können auftreten bei den Kindern, ja, dass sie einfach, wie gesagt, nicht zur Ruhe kommen und immer wieder ganz häufig aufwachen. Und auch da muss ich wirklich ein ganz großes Achtung aussprechen, weil gerade das Thema Schlaf ist ja etwas, was, glaube ich, ja, keine Mama und keinen Papa so sehr beschäftigt wie irgendwas anderes. Ja.
Absolut.
Und da gilt halt auch wieder ganz genau hinzuschauen, kann eine orale Restriktion da möglicherweise mit hineinspielen? Weil eben die Zunge in Ruhelage nicht flächig am Gaumen liegt und da eben den Vagusnerv nicht stimulieren kann und wir dann eben nicht in einen Ruhezustand kommen können, der einfach für einen erholsamen und entspannten Schlaf aber wichtig ist.
Kann ich das irgendwie erkennen, Eleonora, so als Elternteil? Sieht man die Zunge rausgucken oder verrutscht die irgendwie? Also ich finde das super spannend, weil ich kann mir vorstellen, Familien, in denen es diese Probleme gibt, die fragen sich jetzt genau, wie sehe ich das
ja,
denn?
Ja, also allem voran finde ich es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, schläft mein Kind mit geschlossenem Mund oder hat es den Mund immer offen? Und wenn es den Mund offen hat, wo liegt denn die Zunge? Ja, liegt die am Mundboden oder ist die schön flächig am Gaumen angesaugt? Ja, und da auch die Eltern, deren Kinder mit geschlossenem Mund schlafen, kann es sein, dass die Zunge trotzdem nicht in optimaler Ruhelage am Gaumen liegt. Ja, und man kann da mal versuchen, in den Mund reinzuschauen. Ihr findet da auch auf YouTube zum Beispiel Videos dazu. Wenn ihr da eingebt, Sleeping Tongue Posture Hold, dann findet ihr da Videos dazu. Ja. Mhm. Nur ist es wichtig, dass man auch erkennt, liegt die Zunge denn richtig flächig am Gaumen. Denn nur weil ich sehe, dass die Zunge zwar oben ist, heißt es noch lange nicht, dass hier nicht trotzdem eine orale Restriktion bestehen kann. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Und ich weiß, das ist ja für viele sicher jetzt nicht ganz die befriedigende Antwort. Ja? Nur weil die Zunge am Gaumen liegt, heißt es eben nicht, dass nicht trotzdem eine orale Restriktion bestehen könnte. Ja, aber eben ganz, ganz wichtig ist, dass die Kinder eben wirklich mit geschlossenem Mund schlafen und dass eine physiologische Nasenatmung auch da ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht durch den Mund atmen. Die Nasenatmung ist aus so vielerlei Hinsicht wichtig. Ja, die Atemluft wird angewärmt, angefeuchtet, die Luft wird gefiltert. Ja, und wenn wir mit offenem Mund schlafen, dann stellt sich in der weiteren Folge meistens eben auch eine Mundatmung ein. Und da fehlen halt dann diese ganzen Dinge, wie dass die Luft gefiltert wird, angewärmt wird, angefeuchtet wird. Die Eintrittspforte für Bakterien, also generell für Keime, ist einfach viel, viel höher. Ja? Und das erhöht auch dann das Risiko für Atemwegserkrankungen oder aber eben auch für Mittelohrentzündungen, weil wir dann meistens kein korrektes Schluckmuster haben. Also gerade Kinder mit oralen Restriktionen sind häufig eben betroffen davon, dass die auch vermehrt Mittelohrentzündungen erleiden können, ja, weil eben kein korrektes Schluckmuster vorhanden ist und dann das Mittelohr nicht korrekt belüftet wird.
Okay. Das sind ja super viele Informationen. Jetzt sagen wir mal, eine Fachperson hat bei meinem Kind jetzt dieses verkürzte Zungenband festgestellt. Wie erfolgt denn eine mögliche Trennung? Und wie sieht es bezüglich der Schmerzen nach dem Eingriff aus? Ich nehme mal an, das tut dem Kind weh.
Ja, also wenn eine Fachperson den Verdacht geäußert hat, dass hier möglicherweise eine orale Restriktion vorherrschen könnte, weil ganz, ganz wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, ich als Stillberaterin, aber eben auch andere Fachpersonen wie zum Beispiel eine Hebamme oder eine Osteopathin oder Physiotherapeutin oder wer auch immer euch hier begleitet, darf lediglich einen Verdacht äußern. Ja? Also eine Diagnose stellt immer nur der Arzt. Und ob es dann zu einer wirklichen Behandlung kommt, das entscheiden einzig und allein die Eltern oder sollten zumindest einzig und allein die Eltern zusammen mit dem Arzt, der dann ja eben auch die Diagnose stellen würde, entscheiden. Ja. Und wie es mit Schmerzen nach dem Eingriff ausschaut, also es ist so, dass die Trennung selbst, dass mir da ganz wichtig ist, bei der Trennung selbst sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Kinder natürlich eine Oberflächenanästhesie bekommen. Ja. Also dass hier nicht einfach ohne Anästhesie das Zungenband getrennt wird. Wenn diese Trennung so erfolgt, dass nur der vordere, anteriore Teil getrennt wird, und das passiert leider sehr, sehr häufig, ja, dann tut es nicht wirklich weh. Ja, weil gerade in diesem Bändchen, was man oftmals so sieht, habt ihr vielleicht selber auch schon gesehen, ja, wenn das so weiß erscheint, ja, wenn man die Zunge so ein bisschen anhebt, ja, und das wirklich dieses Band darstellt, das ist nicht wirklich durchblutet und da gehen auch keine Nerven durch. Ja. Aber wenn wir vollständig trennen und wünschenswerterweise wird vollständig getrennt, ja, und wünschenswerterweise wäre das natürlich auch gut, wenn das beim allerersten Mal passiert. Leider ist es oft auch so, dass ja, ich Kinder in der Begleitung habe, die schon eine oder zwei Trennungen hinter sich hatten, ja, und wünschenswerterweise wäre das halt schön, wenn das beim allerersten Mal vollständig passieren würde. Aber wenn wir jetzt eben diesen hinteren, posterioren Teil auch mittrennen, der liegt nämlich unter der Schleimhaut, ja, dann tut es natürlich schon weh, wenn ich da reinschneide. Und darum ist es wichtig, dass eben hier eine Oberflächenanästhesie erfolgt. Und das sollte im Idealfall einfach mit einem anästhesierenden Gel gemacht werden. Ja. Und danach ist es so, dass die Kinder, wenn die Schmerzen haben sollten, weil nicht alle Kinder haben wirklich Schmerzen nach so einer Trennung. Das ist ganz, ganz individuell. Aber am besten oder am wünschenswertesten wäre es natürlich, eure begleitende Fachperson hat euch im Vorfeld schon so weit darauf vorbereitet und euch erklärt, was könnt ihr herrichten. Ja, dass ihr einfach alles schon griffbereit habt, sollte euer Kind doch mit Schmerzen nach dem Eingriff reagieren. Und da ist zum einen, finde ich, wichtig, dass man einfach ein geeignetes Schmerzmittel zu Hause hat. Ja. Aber man kann sich im Vorfeld einfach auch zum Beispiel Muttermilch mit der Pumpe ein bisschen was gewinnen oder von Hand entleeren und die dann in so eine ganz dünne Eisschicht einfrieren. Ja, und da dann ganz dünne Scheiben runterbrechen und die bei Bedarf unter die Zunge legen. Oder aber ich empfehle auch immer gern so kleine Glaspipetten aus der Apotheke, und da reichen so 20, 30 Milliliter mehr als aus. Ja. Und dann bei Bedarf einfach diese gekühlte Muttermilch aus dem Kühlschrank unter die Zunge zu Tropfen oder eben auch vielleicht unter die Oberlippe, wenn dann vielleicht sogar das Oberlippenband auch getrennt wurde. Und wenn die Kinder Schmerzen haben sollten, dann haben die das meistens nur, ja, vielleicht die ersten 1 bis 2 Tage und danach haben die Kinder eigentlich keine Schmerzen mehr. Vielleicht ist es danach noch ein bisschen unangenehm, aber wirklich Schmerzen haben die meisten Kinder nicht mehr, was uns die Eltern berichten.
Ja, spannend. Was gibt es denn dann für die Zeit nach der Trennung zu beachten? Kann ich direkt wieder stillen oder ja, was ist wichtig zu wissen in Bezug auf die Wunde? Was muss ich da beachten?
Ja, also gestillt werden kann direkt nach der Trennung und es soll auch direkt nach der Trennung gestillt werden, gerade auch im Hinblick darauf, dass ja Stillen nachweislich schmerzlindernd wirkt. Ist das ganz sinnvoll, das Kind gleich wieder anzulegen und auch Muttermilch durch die Eigenschaften, die sie mitbringt, ja auch desinfizierend und antibakteriell wirkt, ja, soll unbedingt auf jeden Fall nach dem Eingriff gleich weitergestillt werden. Und was auch ganz wichtig ist, gerade das Stillen ist ja eigentlich das beste Zungentraining. Ja, darum ganz, ganz wichtig, so viel wie möglich nach der Trennung stillen, 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 damit die Zunge natürlich viel arbeiten muss. Was aber eben wichtig ist, jedoch zu erwähnen, ja, nur weil dieses Zungenband getrennt wurde und hoffentlich ja eben auch vollständig getrennt wurde, heißt es nicht, dass jetzt die Zunge sofort die richtige Funktion erfüllen kann. Ja. Also nur weil ich eben dieses Band gelöst habe und die Zunge dadurch mehr Mobilität gewonnen hat, heißt es nicht, dass automatisch die Funktion der Zunge auch so da ist, wie wir es uns wünschen würden. Ja. Und darum ist es eben wichtig, dass wir davor schon mit Übungen anfangen, um eben diese richtigen Bewegungsabläufe anzubahnen, ja, und aber danach auch damit weitermachen, damit eben die Kinder diese richtigen Bewegungsabläufe erstmal erlernen. Weil man kann sich das auch so vorstellen, wenn ich sehr lange mit einem Gipsbein herumgelaufen bin, ja, dann habe ich mir ein kompensatorisches Gangbild aneignen müssen. Aber ich will ja trotzdem noch vorwärts kommen. Ja, aber ich habe vielleicht Krücken gebraucht und vor allem die Muskulatur auf dem Bein, an dem ich den Gips hatte, die hat dann natürlich abgenommen. Ja, und beim anderen Bein hat aber die Muskulatur vielleicht etwas, ja, zugenommen, weil wir halt natürlich hier ein kompensatorisches Gangbild einnehmen mussten, ja. Und dasselbe ist eben auch bei der Zunge der Fall, weil eben die Kinder ja schon bereits im Mutterleib mit dieser Einschränkung gelebt haben und sich ein kompensatorisches Saug- und Schluckmuster aneignen mussten. Ja, ist es wichtig, dass natürlich eben die Kinder jetzt diese Kompensationen wieder ablegen. Mhm. Und je nachdem, wie lange halt eben diese Einschränkung vielleicht schon davor bestanden hat, weil man kommt ja nicht immer gleich direkt nach der Geburt vielleicht drauf, dass hier eine mögliche orale Restriktion besteht, kann es natürlich sein, dass es ein bisschen länger braucht, bis wir hier diese Kompensationsmuster wieder abgebaut haben. Und darum ist es so, so wichtig und so sinnvoll, dass wir eben frühzeitig und eben schon vor einem möglichen Eingriff mit diesen myofunktionellen Übungen starten und auch danach weitermachen. Und wenn jetzt hier eben auch eine Wunde am Mundboden entstanden ist, ja, weil wir hoffentlich eine vollständige Trennung des Zungenbandes erfahren haben oder eben vorgenommen wurde, dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese Wunde nicht wieder restriktiv verheilt. Ja, dass das nicht wieder zusammenklebt, weil gerade Schleimhaut klebt einfach sehr schnell wieder aufeinander. Ja, gerade in den ersten Tagen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier gut darauf achten, dass es eben nicht wieder zu einer restriktiven Verheilung kommt. Wir nennen das auch Reattachment. Ja, und auch da sollten die Eltern aber eben im Vorfeld schon angeleitet werden und ihnen gezeigt werden, wie sie denn das verhindern können, dass es hier wieder zu einer Anhaftung kommt. Ja, wir nennen das aktives Wundmanagement. Und dieses aktive Wundmanagement ist sehr umstritten. Ja, weil es dazu noch keine wirklichen Studien gibt. Und es ist auch sehr schwierig, hier Studien durchzuführen, weil das ja recht unethisch wäre, hier ja eine Studie zu machen, weil was müssten wir tun? Wir müssten die eine Hälfte der Kinder diesem aktiven Immunmanagement unterziehen und die anderen nicht und riskieren aber eben bei denen, wo wir es nicht machen, wieder eine restriktive Verheilung. Und wir möchten aber eben, dass diese Wunde nicht wieder in der Horizontale zusammenheilt. Der Körper möchte gerne den Originalzustand wiederherstellen, ja, sondern wir möchten, dass diese Wunde in der Vertikale verheilt, so dass die volle Beweglichkeit der Zunge erhalten bleiben kann. Und oft wird eben von kritischen Stimmen auch geäußert, dass dieses Bändchen ja gar nicht mehr anhaften oder anwachsen kann. Und ja, dieses sichtbare Bändchen selbst, also das, was nicht unter der Schleimhaut liegt, wenn das ganz weit vorne ansetzt, ja, das kann natürlich nicht wieder nachwachsen. Aber der Teil, der eben unter der Schleimhaut liegt, ja, und wenn eben hier eine Wunde am Mundboden steht, das kann natürlich schon wieder anhaften. Ja. Und leider eben, wie auch schon erwähnt, passiert es eben sehr häufig, dass eben nur dieser vordere, anteriore Teil getrennt wird und dann vielleicht aus einem anterioren Band ein medianes Band gemacht wird. Ja. Und Dr. Gaheri, ein amerikanischer HNO-Arzt, der formuliert das oft ganz treffend oder beschreibt es ganz treffend. Wenn jetzt ein Kind mit zusammengewachsenen Fingern auf die Welt kommen würde, dann würden wir ja auch nicht nur bis zum ersten Fingerglied trennen, ja, und sagen, ach ja, das passt jetzt schon so, wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Ja, vielleicht braucht es ja gar nicht mehr und will ja kein Pianist werden oder was auch immer. Das würde man ja niemals tun, ja. Aber bei der Zunge passiert es eben leider sehr häufig, ja. Und darum ist es so wichtig, hier den Blick auch bei den Fachpersonen zu stärken, dass eben auch das Zungenband vollständig getrennt werden sollte und eben nicht nur dieser vordere, anteriore Teil, sondern eben auch der hintere, posteriore Teil nach Möglichkeit immer mitgetrennt werden sollte. Natürlich gibt es Fälle, ja, wo das vielleicht auch Sinn macht, wenn es ganz akut ist und vielleicht kein Arzt da ist, der hier sich damit wirklich gut auskennt, ja, oder es vielleicht auch andere Gründe gibt, warum eine Trennung nur des vorderen, anterioren Teils erstmal Sinn macht und dann in weiterer Folge vielleicht dann doch noch eine zweite Trennung erfolgt und dann vollständig getrennt wird. Aber das wäre halt wünschenswert, wenn das auch gegenüber den Eltern so kommuniziert werden würde, dass eben halt hier erstmal nur der vordere, anteriore Teil getrennt wird und dass das noch nicht die vollständige Trennung war. Ja, weil leider ist es halt dann oft so, dass man denkt, ja, das hat man ja bereits im Krankenhaus gemacht oder der Kinderarzt hat das ja gemacht, ja, und dann wird dem gar keine Beachtung mehr geschenkt, wenn dann vielleicht doch wieder Probleme auftreten oder die Probleme vielleicht gar nicht besser werden. Dann denkt man sich, ja gut, am Zungenband hat es nicht gelegen. Ja, oder eben, es war nur eine kurzzeitige Verbesserung und dann kommen wieder Probleme dazu. Und dann denkt man sich, ja, das hat ja gar nichts gebracht. Ja, oder aber eben auch im weiteren Verlauf, ja, wenn dann auch ins Kleinkindalter oder eben auch ins Erwachsenenalter Symptome auftreten, dann bringt man das ja gar nicht mehr mit diesem möglicherweise immer noch verkürzten Zungenband in Verbindung, weil man sich ja denkt, das hat man ja bereits im Säuglingsalter eh behandelt.
Okay. Jetzt ist die Frage, also du sagst, man merkt das nicht sofort, aber wie schnell ist denn nach dieser Phrenotomie jetzt eine Besserung der Symptome zu erwarten? Also des Stillens zum Beispiel.
Ja, also ganz häufig ist es so, dass die Mütter direkt nach dem Eingriff schon eine Verbesserung spüren. Mhm. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Ja? Oft ist es auch so, dass im weiteren Verlauf dann die Kinder vielleicht wieder in alte kompensatorische Verhaltensmuster zurückfallen. Ja, und darum sind eben diese eben schon erwähnten myofunktionellen Übungen so wichtig, dass wir da dranbleiben. Aber auch wieder nach einer möglichen Trennung weitere Körpertherapie. Also ich empfehle wirklich mindestens einmal vor einer möglichen Trennung den Besuch beim Osteopathen oder beim Physiotherapeuten oder vielleicht auch bei der Logopädie, ja, je nachdem auch wie alt das Kind schon ist. Ja. Und aber unbedingt auch danach. Ja. Und wie schnell es wirklich zu einer Verbesserung kommt nach so einem Eingriff, das kann man gar nicht pauschal sagen. Ja, das kann auch mitunter einfach eine Zeit dauern, weil eben die Kinder diese kompensatorischen Verhaltensmuster erstmal ablegen müssen und die Zunge jetzt erstmal wirklich diese richtige Funktion erlernen muss. Mhm. Und darum kann man das nicht ganz genau sagen, wie schnell es hier eine Verbesserung geben wird. Wichtig ist, dass man eben weiterhin gut begleitet wird, dass auch nach der Trennung weiter die Stillberaterin an Bord ist und eben aber auch noch die anderen Disziplinen wie eben Osteopathie, Physiotherapie, Kraniosakraltherapie, dass weiter drauf geschaut wird, dass die Anlegetechnik gut ist, dass das Stillmanagement passt, ja, und eben auch die Kinder bestmöglichst unterstützt werden mit diesen myofunktionellen Übungen.
Eleonore, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass ganz verschiedene Berufsgruppen mit dem Kind befasst sind. Wenn ich jetzt das verkürzte Zungenbändchen behandle, wer sollte denn alles da involviert sein?
Ja, also in erster Linie wäre das natürlich wünschenswert, wenn hier die Stillberaterin mit an Bord wäre, ja, und das ist ganz egal, ob wir hier eine Familie haben oder ein Kind haben, welches gestillt wird, ja, oder eben auch mit der Flasche ernährt wird. Ja. Also auch, man denkt oft, wir Stillberater haben nur mit den Stillkindern zu tun, aber das ist keineswegs der Fall. Also wir sind auch für die Familien da, die ihre Kinder mit der Flasche ernähren müssen, ja, oder ernähren wollen. Und auch hier können wir Hilfestellung geben, auf Fragen antworten und eingehen. Und darum wäre es natürlich wünschenswert, wenn hier die Stillberaterin mit an Bord wäre. Aber natürlich auch die Hebamme, weil die ist ja meistens der erste Ansprechpartner, wenn es vielleicht doch Probleme bei der Füttersituation gibt. Ja. Und auch die Hebammen sind ja mittlerweile diesem Thema, finde ich, immer offener. Ja. Und es gibt auch wirklich durchaus schon Hebammen, die hier sehr gut zu dem Thema fortgebildet sind. Und wenn sie dem gegenüber aufgeschlossen sind, dann wäre das natürlich auch der Idealfall, wenn man hier vielleicht zusammenarbeiten könnte mit der Hebamme oder halt dann eben auch den weiteren Fachpersonen, die da eben noch dazugehören, wie ich es eben vorher schon erwähnt habe, die Physiotherapeuten, die Osteopathen, die Kraniosakraltherapeuten, aber eben auch die Logopäden. Ja, also einer allein kann niemals so viel schaffen, wie wenn wir zusammenarbeiten. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich mir hier über die Jahre ein wirklich richtig gutes Netzwerk aufbauen konnte. Mit eben auch Osteopathen, mit behandelnden Ärzten, sodass ich hier wirklich ein gutes Team habe, wo wir uns dann auch immer miteinander austauschen können. Wie geht's denn der Familie gerade? Ja, was ist hier los bei den Kindern? Und dass ich auch dann Rückmeldung kriege von den Osteopathen zum Beispiel. Was ist Ihnen zum Beispiel aufgefallen, was mir vielleicht nicht aufgefallen ist und umgekehrt. Und darum wäre es wirklich wünschenswert, wir würden hier wirklich interdisziplinär noch mehr zusammenarbeiten. Egal, ob das eben mit den Hebammen, mit den Osteopathen, mit den Logopäden, den Physiotherapeuten, aber natürlich auch mit den Ärzten wäre. Ja, also die Zusammenarbeit wäre mir wirklich ein Herzensthema, aber leider ist es oftmals noch so, dass jeder halt gerne Einzelkämpfer ist oder manchmal auch vielleicht sich in seiner Kompetenz angegriffen fühlt, wenn wir hier noch weitere Disziplinen mit einbeziehen sollten. Und da braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit, dass wir hier merken, dass es eigentlich nicht um uns geht, sondern um die Familien und dass wir denen bestmöglichst helfen können.
Gibt es auch so Glaubenssätze, die dir in Bezug auf orale Restriktionen begegnen in deiner Arbeit?
Ja, eben. Leider immer wieder gibt es immer wieder Sätze, die Eltern zu hören bekommen, wenn sie dann vielleicht mal den Kinderarzt darauf ansprechen, die Hebamme darauf ansprechen, aber auch andere Disziplinen vielleicht darauf ansprechen. Und manchmal eben, wie gesagt, diese Berufsgruppen natürlich noch nicht alle in diesem Thema wirklich tief drinnen stecken. Und ich nehme jetzt hier die Stillberaterin auch nicht raus. Ja, also auch nur, weil jemand Stillberater ist, heißt es eben leider noch lange nicht, dass hier zu diesem Thema auch wirklich umfassendes Wissen da ist. Und es gibt keine Zertifizierung zur Zungenbandfachfrau. Ja, es gibt zwar die zertifizierten Zungenbandzentren, aber es gibt keine Zertifizierung zum Zungenbandfachmann oder Zungenbandfachfrau. Das gibt es halt eben leider noch nicht. Wer weiß, eines Tages vielleicht doch. Aber
wer weiß, genau.
Ja, im Moment ist das eben leider noch nicht der Fall. Und da bekommen halt Eltern ganz oft Dinge zu hören wie, ja, die Zunge kann ja herausgestreckt werden. Wir wissen aber, dass das Herausstrecken der Zunge fürs Stillen jetzt zum Beispiel überhaupt nicht wichtig ist. Denn wichtig gerade fürs Stillen ist, dass die Zunge sich heben kann. Ja? Also dass der hintere mittlere Teil der Zunge, dass der sich heben kann, weil die Brust sollte zwar mit dem vorderen Teil der Zunge oder die Mamille sollte mit dem vorderen Teil der Zunge festgehalten und vielleicht eingesaugt werden, ja, aber gerade der hintere Teil, der sollte dann in so einer wellenförmigen Bewegung die Brust ja wie ausstreichen, ja, wie ausmelken. Und das kann sie nicht, wenn eben dieser hintere, mittlere Teil der Zunge gefesselt ist. Und darum ist es überhaupt nicht aussagekräftig, wenn es heißt, ja, die Zunge kann ja herausgestreckt werden. Das ist schön, okay. Das brauchen wir fürs Eisschlecken, ja, das brauchen wir vielleicht auch zum Küssen. Aber eben gerade fürs Stillen ist es nicht aussagekräftig, wenn die Zunge herausgestreckt werden kann, dass hier nicht vielleicht doch eine orale Restriktion vorherrschen kann. Ja, und dann hören die Eltern eben auch, wenn die Ärzte dann vielleicht doch ein bisschen genauer reinschauen, ja, da ist ja gar nichts. Ja. Und ich kann natürlich auch nichts sehen, von dem ich nichts weiß. Also das soll bitte überhaupt kein Vorwurf sein, ja, an überhaupt gar keine Fachdisziplin, ja, weil ja, ich habe mich da auch reinfuchsen müssen und ich habe in der Grundausbildung auch nichts dazu gelernt und eben, was ich nicht weiß, kann ich nicht sehen. Ja. Und ganz oft wird auch gesagt, ja, das Baby ist halt einfach nur trinkfaul. Hm. Ja, und das ist bitte wirklich nicht zu verwechseln mit einer Saugschwäche, weil ich finde, ein trinkfaules Baby gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Mhm. Es gibt aber Kinder, die aus gewissen Gründen eine Saugschwäche haben und eine davon kann eben möglicherweise eine orale Restriktion sein. Und was ganz, ganz häufig auch gesagt wird, ist, ja, die Zungenbänder. Ach Gott, das ist ein neuer Trend. Ja, das haben wir ja früher auch nicht gemacht. Und das ist eine ganz neue Modeerscheinung. Ja, und das ist es wirklich nicht. Ja, es gibt wirklich Aufzeichnungen von Literaturquellen aus dem bereits 16. Jahrhundert, die mit Abbildungen belegen, ja, und mit Aufzeichnungen belegen, dass das auch da schon Zungenbandtrennungen durchgeführt wurden. Also es gibt Abbildungen von Instrumenten, die ganz ähnlich aussehen, ja, wie die, die wir heute für Zungenbandtrennungen verwenden. Und auch Beschreibungen, wie die Behandlung selbst durchgeführt wurde, gab es bereits aus dem 16. Jahrhundert. Und ganz früher hatten zum Beispiel auch Hebammen einen langen Fingernagel, mit dem sie, wenn es eben Auffälligkeiten gab, dieses Zungenband getrennt haben. Ja, das, wenn man jetzt darüber nachdenkt.
Das ist gruselig, ja.
Ja, genau. Wenn man in der heutigen Zeit darüber nachdenkt, da schreien die Hygiene-Alarmglocken nur so auf. Ja, aber das wurde tatsächlich früher so gemacht. Und dieses Wissen ist aber einfach in Vergessenheit geraten. Also gerade eben durch das Aufkommen von der Säuglingsnahrung, ja, die natürlich gut und wichtig ist und wir wirklich sehr froh sein können, dass wir die heutzutage haben und dass wir wirklich auch eine gute Qualität von Säuglingsnahrung mittlerweile haben. Ja, aber eben durch diese Industrialisierung und das Aufkommen von dieser Säuglingsnahrung ist eben dieses Wissen rund um die oralen Restriktionen, eben verkürzten Zungenbänder, Lippenbänder, Wangenbänder, was da alles mit reinspielt, einfach verloren gegangen, weil ja das Stillen dann nicht mehr, lange Zeit vielleicht auch nicht mehr so en vogue war, ja, und es nicht mehr unbedingt nötig war, dass die Kinder gestillt werden mussten, weil sie sonst Schwierigkeiten gehabt hätten, dass sie überhaupt überlebt hätten, wenn jetzt nicht vielleicht, ja, Ammen da gewesen wären, die das Kind hätten mitstillen können, wenn jetzt die Mama nicht gut in die ausreichende Milchbildung gekommen wäre oder eine freundliche Nachbarin hier unterstützt hätte, ja, dann wären die Kinder oder sind die Kinder, also das, ja, so traurig, dass das ist und so schlimm, dass das auch klingt, meistens natürlich daran verstorben. Ja? Und eine Flasche die meldet natürlich jetzt eher weniger, dass ihr das wehtut, wenn das Kind da dran saugt. Ja, und darum, wie gesagt, sind diese Dinge einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten und kommen jetzt Gott sei Dank wieder aber mehr ins Bewusstsein von den Fachpersonen. Und auch Aussagen wie, ja, das ist nur ein minimales Zungenbändchen, ja, das hört man auch immer wieder. Aber wichtig ist eben, dass ja die Funktion von der Zunge überprüft werden sollte. Und wie gesagt, wenn ich nicht weiß, auf was ich schauen muss, gerade eben auch was die Funktion betrifft, dann ja, lasse ich das halt außer Acht. Und das ist halt eben schade, dass dann die Eltern solche Dinge zu hören bekommen. Wie auch zum Beispiel, ja, das verwächst sich, das lässt sich dehnen. Ja, das lernen ja oft die Logopäden heute noch in der Ausbildung. Also ich kenne einige Logopäden, die mir berichtet haben, dass sie in der Ausbildung noch gelernt haben, ja, das Zungenband, das lässt sich dehnen. Ja, und das ist ganz klar, dass sich das nicht wirklich, ja, in Anführungsstrichen, wirklich dehnen lässt. Ja, das lässt sich nämlich nur zu einem sehr minimalen Teil dehnen oder vielleicht erscheint es dann so, dass es sich dehnen lassen hat, weil einfach der Mundboden ja sich vielleicht hier ein bisschen ja nach oben hin gedehnt hat oder der Mundboden sich immer weiter mit angehoben hat, aber nicht wirklich das Band selbst, ja, weil das Zungenband selbst, das besteht zu einem hohen Anteil aus hochzugfestem Typ 1 Kollagen. Und dieses hochzugfeste Typ 1 Kollagen, das ist zu etwa 3% dehnbar. Das heißt, wenn wir ein Zungenband haben, das circa 1 Zentimeter lang ist, und nicht jedes Zungenband ist überhaupt 1 Zentimeter lang, ja, aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben ein Zungenband mit 1 Zentimeter Länge, dann sind das 0,3 Millimeter, wo wir dieses dann vielleicht maximal dehnen können. Und ja, das ist halt einfach nicht wirklich zielführend, hier die Kinder mit Dehnübungen zu quälen, vielleicht fast schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll, weil das einfach wirklich nichts bringt. Ja, und wir sehen es ja dann auch bei den Erwachsenen. Also klar, das wächst natürlich alles in Summe mit. Ja, natürlich wird der Mund und alles größer, aber das Zungenband selbst, das verwächst sich nicht und das lässt sich auch nicht dehnen. Und weiter geht es dann auch mit Aussagen wie, ja, die Gewichtszunahme, die ist ja in Ordnung. Ja, Sie haben ja nur die Schmerzen. Also das ist ja quasi nicht das Problem vom Kind, sondern das Problem ist ja bei Ihnen. Ja, Sie haben ja die Schmerzen. Und ja, stillen tut halt anfangs weh. Ja, und wenn Sie halt solche Schmerzen haben und das nicht aushalten, ja, dann stillen Sie doch einfach ab. Warum wollen Sie denn überhaupt stillen? Ja, also lauter solche Aussagen bekommen Eltern immer wieder zu hören. Und ja, also ich sauge mir das auch nicht aus den Fingern, sondern das sind wirklich Sätze, die mir Eltern wirklich regelmäßig immer wieder erzählen. Ja, und auch Dinge wie medizinisch gesehen ist das Stillen ja vielleicht die ersten 6 Monate gut und sinnvoll. Aber ja, geben Sie doch die Flasche. Ja, damit werden die Kinder auch groß. Und das ist ja in Ordnung. Man muss sich das heute ja gar nicht mehr antun, das Kind überhaupt zu stillen. Ja, und das ist halt einfach schade, wenn Eltern solche Sätze zu hören bekommen, die aber eigentlich wirklich einen großen Stillwunsch hätten und hier eigentlich ja alleine dann stehen gelassen werden. Und darum bin ich so dankbar, dass ich hier über dieses Thema heute mit euch sprechen darf, um einfach, ja, vielleicht das Bewusstsein auch bei den Fachkräften noch ein bisschen mehr zu schärfen, ja, dass sie vielleicht doch überlegen, hier mal über den Tellerrand zu schauen, vielleicht mal die ein oder andere Fortbildung zu buchen und sich's einfach mal anhören, ja, und dann können Sie immer noch entscheiden, möchten Sie sich ja mit dem Thema weiter auseinandersetzen oder nicht. Aber ich denke halt, ja, wenn man es mal verstanden hat, ja, was für Auswirkungen das haben kann oder woher die Symptome wirklich kommen können und dass es hier Zusammenhänge geben kann, dann kann man eigentlich fast nicht mehr wegschauen.
Aber wie sieht es dann aus jetzt in Deutschland beispielsweise mit Informationen? Wie kann ich mir die beschaffen? Gibt es da irgendwie ein Netzwerk zu diesem Thema? Wenn es das noch nicht gibt, wo wäre es denn sinnvoll angesiedelt? Wo laufen denn die Fäden eigentlich alle zusammen?
Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Also ganz, ganz viele Fachkräfte gibt es leider noch nicht. Ja, aber dadurch, dass dieses Thema Gott sei Dank immer mehr ins Bewusstsein von den Fachkräften rückt, ja, werden es Gott sei Dank immer mehr, auch wenn es immer noch viel zu wenige sind. Ja, also wir haben vielleicht, wenn wir so schauen, Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen, so vielleicht 2, 3 Handvoll mittlerweile richtig guter Fachkräfte und behandelnder Ärzte. Aber ja, es bilden sich auch Gott sei Dank immer mehr Netzwerke, die sich hier zusammenschließen und die eben gute Informationen für Eltern bereitstellen. Und da kann man sich zum Beispiel mal umschauen auf den Seiten der Zungenbandzentren selbst. Ja, also da findet man ganz viel tolle Informationen. Dann aber auch auf der Seite von der DEFAGO, das ist die Deutsche Fachgesellschaft zur Behandlung oraler Restriktionen. Ja, da finden Eltern ganz viele gute Informationen und auch Ansprechpartner, ja, die sie kontaktieren können. Also gibt es eine extra Liste für Fachleute, aber auch das Netzwerk Orale Restriktionen Dresden. Da ist auch ein Verzeichnis von Fachkräften vorhanden. Ja, das sind halt leider noch nicht so viele, die vielleicht da drauf sind, aber wir werden Gott sei Dank immer mehr. Ja, und wir arbeiten ja wirklich so gut es geht, so eng wie möglich zusammen. Also ich bin hier bei mir in Vorarlberg ein bisschen so Einzelkämpferin, ja, aber ich habe sehr, sehr viele gute Kolleginnen aus Deutschland und auch aus der Schweiz. Ja, und ich habe hier eben auch mein Netzwerk, ja, mit dem ich zusammenarbeite. Leider nicht hier in Vorarlberg, aber in gut erreichbarer Nähe in Deutschland und der Schweiz. Ja, und wie gesagt, gute Informationen findet man in allererster Linie auf den Seiten der Zungenbandzentrum, der Zungenbandzentren. Aber natürlich auch gibt es richtig gutes Videomaterial, zum Beispiel auf YouTube vom Dr. Mokhtadeh. Ja, also wenn ich einfach im YouTube oben in der Suchleiste Dr. Mokhtadeh eingebe, ja, dann finde ich da ganz, ganz viele gute Informationen. Der hat zum Beispiel auch ein wunderbares Video mit so einer Froschpuppe, wo es ganz toll nochmal erklärt wird, was es denn für unterschiedliche Bänder gibt, ja, und warum es aber auch so wichtig ist, dass hier vollständig getrennt wird.
Okay, und wer sind jetzt gute Ansprechpartner?
Genau, also gute Ansprechpartner sind natürlich in allererster Linie die Stillberater, ja, die sich zu dem Thema wirklich gut fortgebildet haben, aber eben auch zum Beispiel die Hebammen. Ja. Und hier würde ich einfach ganz gut darauf achten oder einfach auch als Eltern einfach mal nachfragen, ja, wie lange beschäftigt sich die jeweilige Fachperson schon mit dem Thema? Was für Fortbildungen hat die gemacht? Also ich darf da ruhig auch gezielt nachfragen. Ich darf mich das trauen. Ja. Und wenn ich hier zum Beispiel schon, ja, Informationen kriege, eben, dass eine Vorbereitung wichtig ist, dass eine Nachsorge wichtig ist, dass eben auch interdisziplinär gearbeitet wird mit anderen Fachdisziplinen wie eben Osteopathen oder Logopäden oder Physiotherapeuten, ja, dann kann ich mich schon, ja, wirklich freuen, muss ich sagen, dass ich da auf eine kompetente Ansprechperson kompetente Ansprechperson geraten bin, ja. Wenn aber jetzt eine Fachperson sagt, nee, da müssen Sie nichts weiter machen, das machen wir schnell mal, ja, da braucht es nichts weiter, weder davor noch danach und ja, das tut auch gar nicht weh, wenn wir hier reinschneiden, ja, wie gesagt, wenn das nur der vordere Anteil ist, ja, okay, ja, aber wenn hier wirklich eine tiefe Schnittphrenotomie zum Beispiel durchgeführt werden würde, dann tut es durchaus weh. Und wenn hier eben gesagt wird, nee, das ist ein absolut schmerzfreier Eingriff und da braucht es auch nicht weiter, was da weder davor noch danach, da wäre ich dann eher vorsichtig, ob das wirklich die geeignete Fachperson dann für eine mögliche Phrenotomie wäre. Ja. Eine gute Ansprechperson oder wo man auch noch sehr gute Informationen findet, ist zum Beispiel auch die Heidi Heinig. Ja. Auch sie hat auf ihrer Seite sehr viel gute Informationen, aber eben auch einen wunderbaren YouTube-Kanal, wo sie ganz viel Informationen nochmal für interessierte Eltern, aber auch Fachpersonen bereitstellt. Und wenn ich noch darf, meine liebe Kollegin Katja Rösen, ja, von der ich unheimlich viel lernen habe dürfen. Ja, also ich finde, sie ist wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet. Auch auf ihrer Seite findet man sehr, sehr viele gute Informationen zu diesem Thema. Ja.
Okay, das sind jetzt natürlich super viele Informationen, aber du hast uns die Links alle zur Verfügung gestellt. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und parallel zum Podcast erscheint auch die kleine Linksammlung bei uns im Blog. Also wenn ihr irgendwas genauer erfahren wollt, schaut gerne mal unter gewünschtesteswunschkind.de vorbei. Ja, und Eleonore, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen und vor allem auch wirklich interessanten Informationen zu den oralen Restriktionen.
Was mir gerade noch einfällt, wenn ich noch darf.
Na klar.
Es ist vollkommen egal, ja, wie diese Trennung durchgeführt wird. Also ob das jetzt mit einer Schere oder mit einem Laser gemacht wird, das ist nicht unbedingt entscheidend, ja, sondern wichtig ist wirklich, dass der Arzt, der diese Behandlung durchführt, dass der weiß, was er tut. Ja, das kann eine Scherenphrenotomie genauso gut sein wie eine Phrenotomie mit Laser. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe für einen Arzt, der mit Laser trennt, dann ist hier einfach schon für mich zumindest der Vorteil einfach da, dass eben erstens einmal das Blutungsrisiko weniger hoch ist und dieser Arzt auch durch die Vorteile des Lasers einfach viel präziser arbeiten kann. Ja, wenn ich aber niemanden in meiner Region habe, der mit Laser trennt, ja, und das aber mit der Schere wirklich gut macht, dann kann auch hier eine Trennung sehr gut und vollständig durchgeführt werden und auch ein super Ergebnis dabei rauskommen. Ja. Also das ist nicht unbedingt entscheidend, welches Instrument dafür verwendet wird. Weil wenn ich einem Arzt einen Laser hinstelle, der eigentlich sonst immer mit Schere trennt, ja, dann wird der da auch kein wirklich gutes Ergebnis hinbekommen, nur weil er halt vielleicht ein gutes Gerät dastehen hat. Ja. Sondern da gehört schon auch noch mehr dazu, dass der dann natürlich auch weiß, wie muss er mit dem Laser überhaupt umgehen. Und ja, dann soll er das lieber mit der Schere machen, denn auch da können die Ergebnisse wirklich sehr gut und wunderbar sein. Aber wie gesagt, informiert euch da einfach wirklich gut. Schaut, dass ihr gute Fachkräfte euch sucht. Informiert euch eben bei den ganzen Links, die ich euch jetzt hier, Daniel und Katja, die ich euch zur Verfügung gestellt habe. Da können sich die Eltern, also die Hörer, wirklich gut nochmal einlesen. Und ja, dann eben auch bei Fragen dann die genannten Fachpersonen, die ich jetzt auch erwähnt habe, aber die ihr auch in den erwähnten Netzwerken findet, einfach mal kontaktieren und ja, versuchen mit denen ins Gespräch zu gehen. Also auch die Fachleute möchte ich hier nochmal vielleicht auch mit an Bord holen. Schaut euch auch die Seiten von den genannten Ärzten an, weil auch die bieten immer wieder Fortbildungen an. Und ja, hört euch einfach mal an. Ich finde, es ist da wert, hier sich mal die Zeit zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen Geld zu investieren. Egal, ob ich jetzt Stillberaterin bin, Hebamme bin, Logopädin bin, ja, und alle anderen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, oder auch vielleicht Arzt bin, ja, Kinderarzt, Zahnarzt, ja, und ich interessiere mich für dieses Thema, dann bieten diese Ärzte, gerade eben auch der Dr. Mokhtadir, immer wieder Fortbildungen auch für interessierte Ärzte an. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, informiert euch gut. Und wenn euch als Eltern irgendwas komisch vorkommt, ja, auch oder ihr euch vielleicht doch dafür entscheidet, nein, wir möchten das nicht machen, ja, dann dürft ihr auch immer noch, wenn ihr schon in der Praxis steht, immer noch Nein sagen. Also ihr dürft euch immer noch mal überlegen, ihr dürft euch immer noch mal eine zweite Meinung einholen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass hier eben nicht voreilig irgendwas gemacht wird, was sich vielleicht für die Eltern dann gar nicht so gut anfühlt. Mhm.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Eleonore. Das war wirklich umfangreich, aber auch für mich persönlich super spannend, weil ich mich mit dem Thema noch gar nicht befasst habe. Insofern habe ich heute ganz viel gelernt und ja, bin echt neugierig geworden und werde mich ein bisschen intensiver damit beschäftigen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich zumindest einen kleinen Einblick geben habe dürfen in dieses doch sehr umfangreiche Thema. Ja, ich denke, alles konnten wir natürlich jetzt in dieser Zeit nicht abarbeiten und ja, ich denke, auch in der Nervosität ist mir sicher einiges untergegangen, aber ich denke, so das Wesentliche haben wir besprochen und ich hoffe, ja, dass sich eben hier auch in der kommenden Zeit noch ganz, ganz viel tun wird. Ja, weil auch ich bin nicht der Nabel der Weisheit, auch ich lerne immer noch dazu und ja, wer weiß, was da in Zukunft hoffentlich noch an neuen Erkenntnissen alles dazukommen wird. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Sehr, sehr gerne. Und wir sind total gespannt, was sich da noch tut. Und es war ein super Überblick so für den Anfang. Also herzlichen Dank. Ihr Lieben, wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche schon wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.